Duri, die Handelszeitung hat am 25. Februar 2026 ein Justizdrama weitergestimmt, so nennen sie es, der Vinzenz-Prozess könnte platzen. Hast du das auch gelesen?
Also es geht um den Berufungsprozess im Fall Raiffeisen vor dem Obergericht Zürich. Das ist, glaube ich, terminiert auf den 10. August. Und nein, ich lese die Bilanz nicht.
Die Bilanz hat das wiedergegeben, offenbar von der Handelszeitung. Das ist das, was ich ohne Paywall Zugriff hatte. Teilweise ist es aufgewärmt, dir ist ja auch bekannt. Es läuft noch ein Ausstandsverfahren, das im Moment am Bundesgericht hängig ist, nachdem die dritte Strafkammer auf dem Obergericht das Ausstandsbegehren von zahlreichen Anwälten bzw. zahlreichen Parteien abgelehnt hat gegen die zuständigen Staatsanwälte.
Genau, mit einem Befangenheitsantrag gestellt gegen die Staatsanwaltschaft Zürich. Im Hintergrund ist ja der Punkt, dass man einen Rechtsprofessor, nämlich den Donatsch, beizogen hat als Rechtsberater.
Die Staatsanwaltschaft hat ja verteidigt den Vorwurf vom Obergericht, wo sie die Rückweisung gemacht haben, dass sie eine weitschweifige Anklageschrift. Und man hat dann gesagt, im Rahmen der Qualitätskontrolle hat die Staatsanwaltschaft Sachverständige beizogen. Darauf hat es sofort einen Antrag gegeben auf Ausstand.
Darf ich schnell noch einordnen für die Zuhörerinnen, die das nicht so eng verfolgen? Das Obergericht Zürich hat ihm, also es hat einmal ein Urteil gegeben vom Bezirksgericht Zürich. Das ist dann Berufung erhoben worden von verschiedenen Seiten. Und dann ist das Obergericht Zürich mit dem Fall Vinzenz-Raiffeisen betraut gewesen. Und dann hat das Obergericht Zürich in einer ersten Lesart hat es dann die Anklage zurückgewiesen mit der Begründung, sie sei zu weitschweifig. Das hat dann Kehr gemacht über das Bundesgericht, wo dann gesagt hat, nein, Obergericht, das ist gar nicht so, ihr müsst darüber befinden.
Genau, die Staatsanwaltschaft hat sich dann verteidigt, wir hatten einen Qualitätsmanager gehabt. Der Qualitätsmanager ist gemäss NZZ am Sonntag, wo der Name das erste Mal enthüllt hat, der Professor Donatsch gewesen. Und dann hat man jetzt, was für mich eher neu ist, hat man weitere Hinweise, wie der zeitliche Ablauf war. Also man hat ganz am Schluss als Hilfsperson bei der Vorbereitung der Qualitätskontrolle hat man den Herrn Donatsch beizogen, aber nicht als Sachverständiger. Das hat explizit am Amtsgeheimnis unterstellt.
Also kannst du mir schnell einordnen. Wer hat das wann gesagt?
Gemäss der Handelszeitung ist in Zitatform, wie gesagt, er sei nur als, da kommt Zitat, Hilfsperson bei der Vorbereitung der Qualitätskontrolle beizogen worden und nicht als Sachverständiger. Und dann wieder, der Donatsch habe, Zitat, den Inhalt der Anklage in keiner Weise, Zitat Ende, mitbestimmt und es sei, Zitat, explizit dem Amtsgeheimnis unterstellt worden. Und dann kommt aber ein kleines Problem mit der zeitlichen Einordnung gemäss dem Bericht. Gemäss den offenbar vorliegenden Informationen hat der Donatsch schon Anfang April erste Rückmeldungen zu frühen Anklageentwürfen gegeben.
So habe ich es auch in Erinnerung, dass es so soll gewesen sein. Wobei natürlich dann immer die Frage ist, auf welche Quellen oder auf was für Erinnerungen ich mich jetzt stütze.
Und dann Ende April, Anfang Mai hat er dann seine Rückmeldungen zum Spesenmissbrauch gegeben. Und am 14. Mai 20 hat dann der Donatsch laut Staatsanwaltschaft seine schriftliche Rückmeldung zu den Anklagevorwürfen bezüglich all 5 Unternehmensdeal geliefert. Und das passt sich offenbar eben nicht ganz in den zeitlichen Ablauf hinein, wonach eben es nur eine Art Schlussprüfung von der Anklageschrift gegangen ist. Zum Beispiel ist just im September 19, also nach Donatsch seinen ersten Kommentar, sind die Schlusseinvernahmen unterbrochen worden. Und es hat noch eine Folge von einer Serie von Konfrontationseinvernahmen bis im Dezember 19 gegeben, wo Beweise diskutiert worden sind.
Und das also in den Einvernahmen?
So steht es da, ja. Stattdessen folgte eine Serie von Konfrontativeinvernahmen bis Dezember 19, bei denen Beweise diskutiert wurden. Und das bedeutet doch, sagt einer der Verteidiger, dass der Donatsch Einfluss auf das Vermittlungsverfahren genommen hätte. Und zudem seien dort eben die Anklagevorwürfe angepasst worden.
Also darf ich schnell reingrätschen, Gregi? Zuerst einmal für die nicht professionellen Zuhörerinnen. Also der Professor Donatsch ist ein ehemaliger Professor an der Uni Zürich für Strafrecht. Er war Mitglied am Kassationsgericht vom Kanton Zürich. Also er ist ein ausgewiesener Spezialist für Strafrecht. Und er ist auch einer von diesen Professoren, der eben auch praktische Erfahrungen gehabt hat. Zum einen eben als Mitglied vom Kassationsgericht, das war ehemals höchster Gericht vom Kanton Zürich, was es heute nicht mehr gibt. Und er war vorher Polizeikommandant gewesen, glaube ich, im Kanton Graubünden. Also er ist ein Koryphäe auf diesem Gebiet. Und die grosse Frage ist jetzt, darf eine Staatsanwaltschaft, die ja eigentlich Kernaufgabe ist, Rechtskenntnis im Strafrecht zu haben? Das sind hoch ausgewiesene Spezialisten. Und gerade auf der Staatsanwaltschaft 3 spezialisiert auf Wirtschaftsdelikt. Also ist es zulässig, dass die quasi noch externe Beratung, externes Know-how reinholen im Kerngebiet Strafrecht? Das ist die grosse Frage, die im Hintergrund von dem Ausstandsbegehren steht. Und ein kleines Problem ist jetzt für die Staatsanwaltschaft, dass in meinen Augen in der StPO keine Rechtsgrundlage gibt für so eine externe Vorprüfung von der Anklage durch außenstehende Experten.
Auch der Staatsanwalt hat sich aber diesen Mutmaßungen verwehrt. Er hat gesagt, Termin für die Vernahmen seien nicht geändert worden. Die seien schon lange im Voraus geplant gewesen und es sei eben zu Verschiebungen gekommen. Zitat, weil die Staatsanwaltschaft länger als erwartet an der Vorbereitung arbeiten musste. Zudem habe es gestützt auf Rückmeldung von Donatsch nur, Zitat, wenige Änderungen der Entwürfe gegeben.
Aber auch dann stellt sich die Frage, also wo ist denn, also der Donatsch ist ein Koryphäe auf dem Gebiet. Er ist ein offensichtlicher Experte. Jetzt, warum zieht man den bei, um eine Anklage zu prüfen? Also kann man dann davon reden, dass er nur eine Hilfsperson ist bei der Vorbereitung von einer Qualitätskontrolle? Also das dünkt mich schon abenteuerlich, Gregi. Also man vergleicht ihn so, wie wenn er ein Praktikant wäre. Und das ist nun mal nicht, oder? Er ist die Koryphäe im Strafrecht.
Genau. Ich will da im Moment jetzt nicht würdigen, ich will nur berichten, was in dem Zeitungsartikel steht. Und die Anwälte haben dann sich ein exaktes Bild verschaffen und haben darauf gedrängt, dass Einsicht in Schriftverkehr überkommen. Das hat mutmaßlich vermutlich eine E-Mail-Korrespondenz.
Ja, auch in Spesenkomplex. Man müsste ja auch wissen, was ist im Donatsch für die Hilfspersonenleistung ausgewiesen und vergütet worden? Und aus welchem Kessel?
Die Staatsanwaltschaft sagt dazu, dass der Schriftverkehr nur die, Zitat, interne Meinungsfindung, Zitat Ende, innerhalb von der Staatsanwalt betreffe und nicht Teil von der Prozessakte sei. Und einer von den Anwälten hat sein Glück mit einem Gesuch auf Basis des Öffentlichkeitsgesetzes versucht, aber vergeblich. Und jetzt kommt es, die Anwälte hegen den Verdacht, dass der Donatsch eben sehr wohl Einfluss in einem ganz wesentlichen Punkt genommen hat können haben, weil am Vernehmen an, das haben wir ja schon diskutiert, hegen die Ermittler über grosse Mühe gehabt, zu belegen, dass der Raiffeisen durch die Unternehmenstransaktionen ein Schaden entstanden ist. Und darum hat dann sozusagen der Hauptstaatsanwalt zu einer Art juristischen Kniff gegriffen und hat den Retrozessionsentscheid vom Bundesgericht, das wurde auf den Sommer 18, sozusagen analog angewendet und auf Herausgabe von diesen Gewinnen haben gesagt, das sei der Schaden.
Aber spielt denn das überhaupt eine Rolle für die Beurteilung von dieser Befangenheit, ob jetzt der Donatsch inhaltlich Einfluss genommen hat oder ob er zum Schluss gekommen ist, der Marc-Jean Richard in Bressel und sein Team haben perfekt geschafft, es sei gar keine Verbesserung nötig. Spielt das für diese Frage wirklich eine Rolle? Ich bin mir da nicht so sicher. Man versteift sich jetzt darauf, diskutieren, hat er Einfluss genommen oder nicht. Aber die zentrale Frage ist eine andere. Hat man ihn dürfen beiziehen? Und für was hat man ihn dürfen beiziehen? Also, oder? Ist er nur eine Hilfsperson gewesen, die quasi nochmal eine letzte Lesung gemacht hat? Oder hat er inhaltlich Einfluss genommen? Also das Ziel des Beizugs muss ja gewesen sein, dass er inhaltlich eine Beurteilung abgibt. Er hat nicht einfach ein Lektorat geführt. Für das muss man nicht den Herrn Donatsch beiziehen.
Das finde ich einen super Punkt, Uri. Also es geht offenbar um eine Qualitätskontrolle. Und wenn man für eine Qualitätskontrolle einen ausgewiesenen Strafrechtsexperten beizieht, dann geht es eben sicher nur zweitrangig um formale Aspekte. Ist die Anklageschrift richtig aufgebaut, dass man es gut subsumieren kann, dass es so dargestellt ist, dass man dem gut folgen kann. Für das sind andere Qualitäten gefragt. Da geht es eben um das Lektorat, da geht es um Kommunikation, da geht es um Semantik um Darstellungen. Und wenn er sich jetzt nur auf das beschränkt hätte, also auf so prozessuale Aspekte, kurz und präzise, wie es da in der StPO steht, muss man das beschreiben. Kurz und präzise ist es ja nicht geworden, es ist ja sehr, sehr umfassend geworden. Da frage ich mich auch, wenn die Qualitätskontrolle eine juristische ist, ist es zwingend eben auch eine inhaltliche, und da verschwimmen die Grenzen ziemlich schnell.
Gut, jetzt gehen wir mal den Schritt weiter und sagen, er hat inhaltlich Einfluss genommen oder das Ziel war, dass er inhaltlich Einfluss nimmt. Und es gibt eine Rechtsgrundlage für das. Ich glaube eher nicht, oder? Aber was wäre die Folge aus dem? Ist die Folge aus dem wirklich eine Befangenheit von der Staatsanwaltschaft?
Mich würde schon ein paar Wunder nehmen, wie das in diesen Ausstandsbegehren genau formuliert ist, dass man da den Link findet zu einer offenbar nicht mehr ergebnisoffenen Ermittlung, dass man da offenbar zugespitzt mit der Anklagethese geschaffen hat und eigentlich müsste sich auch durch das der Blickwinkel verengt haben, oder schlussendlich müsste das wie beweisen, dass der Auftrag war, hilf uns, eine Anklageschrift zu finden, dass, oder hilf uns, dass wir eine Anklage formulieren können. Ich weiss das auch nicht, ja. Es ist schwierig, es ist eine schwierige Frage.
Ich kann aber sagen wir jetzt mal, wir haben eine hochspezialisierte Staatsanwaltschaft. Man behauptet, das ist ein hochkomplexer Fall. Was ich jetzt so nicht unbedingt sehe, aber es liegt vielleicht auch an der guten Arbeit von der Staatsanwaltschaft 3, dass ich das heute nicht mehr so sehe. Und jetzt sagt ihr, okay, wir brauchen Hilfe. Wir sehen von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wir brauchen da eine Aussicht von dieser Koryphäe im Strafrecht. Begründet denn das eine Befangenheit? Wieso soll das eine Befangenheit begründen, anders gefragt? Also den Link sehe ich nicht ganz.
Also sicher mal es nicht offenlegen.
Das ist ein Problem.
Könnte schon mal heikel sein und könnte zeigen, hat man da wollen. Warum ist man dort so undurchsichtig gewesen, oder? Und es ist sicher auch, es wäre auch ein Zeichen von der Schwäche, dass man das nicht selber kann. Es könnte auch ein Zeichen davon sein, wir haben wie zu wenig, wir müssen das wirklich gut untermauern, wir glauben selber nicht ganz am Fall. Das könnte sein. Es hat aber alles noch nichts mit Befangenheit zu tun. Das gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht.
Also, oder ein Ausstand tritt ein, wenn man nicht mehr unvoreingenommen erscheint. Also, wenn man parteiisch ist. Und dann braucht es objektive Umstände, die den Anschein von Befangenheit erwecken.
Eben, falls in so einem Schriftenwechsel gewesen wäre, im Sinn von, hey, Andi, es langt noch nicht ganz. Wir haben dort und dort ein Problem. Zum Beispiel beim Schaden. Ich bin nur am Fantasieren, hä? Wir haben dort und dort beim Problem einen Schaden, kannst du uns da unterstützen? Dann zeigt das ja ergebnisoffen, merken, das ist heikel, aber sie sind eigentlich motiviert, wir wollen das irgendwo zu Faden schlagen.
Aber das ist aber ein Strafverfahren immanent. Du hast immer die Hypothese, es ist etwas gewesen. Also das begründet ja noch sicher keine Befangenheit. Und es hat letztendlich einen Schuldspruch zu einem Schuldspruch erstinstanzlich geführt.
Gut, aber das ist natürlich ein Rückschaufehler, was du jetzt machst.
Nein, aber das beweist ja, dass ein strafbares Verhalten vorgelegen ist. Also selbst auch wenn die sehr einseitig ermittelt sollten haben, gell, konjunktiv, und einseitig nur einen Blickwinkel verfolgt haben, kann das nicht Befangenheit begründen, weil die StPO ein bisschen auf das ausgelegt ist oder ein Strafverfahren auf das ausgelegt ist.
Aber für mich ist das im Moment der einzige Aufhänger, um können sagen, irgendwann ist die Staatsanwaltschaft gewesen, kurz vor einer Einstellung wegen fehlendem Schaden, sagen wir es so. Und erst durch Hilfe von aussen kommen sie weiter. Ihrem Ziel, hey, das ist too big to fail, wir haben keinen Face-Saving-Exit, wenn wir das alles einstellen. Wir brauchen unbedingt eine Nachlage, Hilfe uns. Dass wir dort sagen können, sie sind eben nicht mehr ergebnisoffen gewesen, nicht mehr am Untersuchungsgrundsatz verpflichtet, sondern haben nur noch im Kopf kann man brauchen den Nachlag, wir brauchen den Nachlag, wir brauchen den Nachlag. Aber ob das langt?
Ja, das, eben, es wäre jetzt super spannend, die Befangenheitsanträge zu lesen. Ich sehe eher in der Geheimhaltung, wie du vorher gesagt hast. Also, ich meine, man erfährt ja nur nebenbei davon, weil ein Mediensprecher von der Staatsanwaltschaft dann sagt, ja, nein, nein, also Qualitätskontrolle, uns mangelnde Qualität zu unterstellen, das folgen wir ganz und gar nicht. Das ist immer noch Erinnerungen erzählt. Wir haben das an einem Rechtsprofessor gegeben zur Prüfung und der hat das tiptop gefunden. Begründet die Geheimhaltung eine Befangenheit? Also ich meine, der Marc Jean Richard ist ja ein super Strafprozessrechtler. Gibt es einen Grund, dass er es nicht offengelegt hat, weil er gewusst hat, das ist so nicht zulässig? Oder hat er es nicht offengelegt, weil er es wirklich für völlig unproblematisch angeschaut hat?
Ich würde jetzt mal auf zweites tippen, dass es für völlig unproblematisch erachtet hat.
Ja, also, aber eben, wir wissen einfach zu wenig. Und ich finde, das ist ein bisschen auch Krux, oder? Wenn man zu wenig weiss, wie schaffen wir eine Justiz, die in so Punkten Transparenz schafft? Weil es entsteht einfach ein unglaublich ungutes Gefühl. Und das ist ja wirklich in niemandem Interesse.
Ich bin jetzt gerade noch zur Medienmitteilung gesprungen vom Obergericht vom 8. November 2024. Der Entscheid ist in der Entscheiddatenbank selber UA24.008 nicht abrufbar, aber in Obergericht schreibt, in ihren Ausstandsbegehren monierten die Gesuchsteller den im Zuge der Vorbereitung der Anklagerhebung erfolgten Beizug einer externen Fachperson. Sie kritisierten vor allem, dass der Beizug den Parteien nicht vorgängig mitgeteilt worden sei und machten geltend, die Schweizerische Strafprozessordnung sehe den Beizug einer Fachperson zu Rechtsfragen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hat durch ihre Handlungsweise die strafprozessualen Regeln in verschiedener Hinsicht missachtet bzw. umgangen. Zu Kritikanlass gab auch der Umstand, dass der Einbezug der fraglichen Sachperson bereits im März 2019 erfolgte, als die Untersuchung noch im Gange war.
Also möchte ich vielleicht schnell erklären, oder? Wenn man sonst einen Gutachter beizieht, dann kann man sich zur Person vom Gutachter äußern und einem Gutachter auch Ergänzungsfragen stellen. Und in dem Fall ist es eben, weil es nicht parteiöffentlich erfolgt ist, sondern intern zur sogenannten Qualitätskontrolle, hat natürlich eine öffentliche oder eine Kontrolle durch Parteien nicht können stattfinden. Und es stellt sich jetzt die Frage, ist der Umstand quasi ein derart schwerer Verfahrensfehler, dass man sagt, das begründet, das ist eine krasse, ungewöhnliche Fehlleistung und das begründet Befangenheit? Oder ist dann der Verdacht auf die Amtsgeheimnisverletzung, dass man da intransparent einen dritten Zugang zu diesen Akten verschafft hat?
Das Obergericht sagt dazu, die Anforderungen an das Vorliegen einer relevanten Befangenheit im Falle der Staatsanwaltschaft sind relativ hoch, insbesondere im Kontext mit behaupteten Verfahrensfehlern. Das Obergericht des Kantons Zürich erachtet es als vertretbar, dass für die Funktion der beigezogenen Fachperson nicht die besonderen strafprozessualen Bestimmungen für Sachverständige anwendbar waren. Vertretbar. He? Es erkennt in der kritisierten Vorgehensweise keine Fehlleistung, die dazu führen würde, dass von einer Befangenheit der involvierten Staatsanwälte auszugehen wären und weist die Ausstandsgesuche deshalb ab. Also, es geht um schwere Verfahrensfehler, was sollen zu einer Befangenheit führen. Das Obergericht findet das erachtete Beizug vom Herrn Danatsch für vertretbar. Und er kennt keine Befangenheit. Und jetzt warten wir auf die Westschweiz.
Wo auch schon relativ lange auf sich warten lässt.
Der Entscheid am 8. November 2024 gegangen ist, wird man vermutlich gar nicht mehr in Gerichtsferien, also nicht einmal kein Beschwerdestillstand gewesen. Das hat man uns Anfang Dezember 2024 abschicken. Dann sind wir jetzt ein Jahr und drei Monate.
Ja, also müsste der Entscheid demnächst kommen. Ich weiss von Parteien, dass man damit gerechnet hat, dass der Entscheid noch vor Weihnachten kommt. Jetzt sind wir aber schon Anfangs März. Ich weiss nicht, woher die Person, die mir das erzählt hat, gewusst hat, dass das vor Weihnachten kommen sollte. Aber sind wir gespannt. Für den 10. August, glaube ich, 2026, Berufungsverhandlung geplant in dieser Causa Vinzenz Raiffeisen. Und ich gehe davon aus, dass bis dann der Entscheid sicher vorliegen wird und dann entsprechend wahrscheinlich verhandelt wird. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.